Ei, gute Wie aus Frankfurt, lieber Andi.
Moin. Du, ich habe gehört, dass in Frankfurt soll es ein Alkoholverbot geben. Was hast du denn gemacht, Sven?
Ich bin den ganzen Tag am Weinen, seitdem ich das gehört habe. Nee, tatsächlich. Die Zahlen in Frankfurt sind relativ stark gestiegen.
Welche Zahlen?
Die Corona-Zahlen.
Achso, ich dachte die Alkoholiker-Zahlen.
Die sicherlich auch während Covid-19. Nein, aber wir sind kurz vor Krisengebiet. Mhm. Und ja, ab Freitag gilt dann ein Alkoholverbot ab 22 Uhr im öffentlichen Raum und auch die Bars müssen hier in Frankfurt geschlossen bleiben ab 22 Uhr.
Ach, der Alkohol wird im öffentlichen Raum erstmal ganz verboten, ne?
Genau, ja.
Ah, okay. Verstehe.
Das heißt, doch wieder zu Hause trinken.
Kannst du nicht mehr in der Mittagspause am Main sitzen mit deinem Dosen?
Ja, Mittagspause geht ja. Aber später am Abend wird es ein Problem. Nein, nein, nein. Also, liebe Gäste, liebe Hörer, alles in Maßen. Und so schlimm, wie der Andi hier immer tut, bin ich auch überhaupt gar nicht.
Du kannst es im Zweifelsfall immer noch rausschneiden.
Ich habe nichts zu verbergen, nichts.
Oder zu piepen.
Das stimmt. Ja, aber das mache ich nur bei einem bestimmten Wort und auch nur, wenn es aus deinem Munde kommt.
Ja. Verdammter.
Und da ist es wieder.
Ich mache das jetzt aus Absicht. Aber wir schließen das Thema bald ab, denn wir haben bald zu diesem Thema einen Special Guest. Das kündigen wir heute noch nicht an. Wir haben noch keinen Gesprächstermin, aber bald, liebe Hörer, werden wir das auflösen und dann werden wir das Thema nie wieder erwähnen.
Nie ich wieder. Sag nur Kuckuck.
Sehr schön, sehr schön.
Das war jetzt ein Insider, aber den lösen wir bald mal wieder auf.
Ja, und ich wollte auflösen, dass wir einen sehr, sehr netten Hörerbrief bekommen haben von der Annalena. Und den möchte ich jetzt mal kurz vorlesen.
Mach das.
Bist du bei mir?
Ich 100%.
Sehr schön. Moin, ihr zwei. Ihr übertrefft euch tatsächlich jedes Mal selbst. Respekt. Ich fand die Folge super. Vor allem habe ich mich selbst an vielen Stellen wiedererkannt und Erinnerungen kamen an meine Zeit als Jugendreiseleiterin auf. Danke dafür. Habe selbst bei einem Gruppenveranstalter gelernt und viel mit den Reiseleitern zu tun gehabt. Es war eine tolle Zeit. Habt einen schönen Tag und macht weiter so. Annalena. Ja, irgendwas machen wir richtig, oder?
Denke auch, oder? Also du sagst einmal Liebesbriefe an dich, Hassmails an mich. Also bisher hatte ich noch keinen. Du hattest aber auch noch keine Liebesbriefe.
Ich habe sie dir noch nicht vorgelesen. Aber wir haben gutes Feedback bekommen, wie eigentlich zu allen Folgen, aber vor allem zur letzten Folge mit Rainer Schilp, dem Reiseleiter, der diese lange Reise von Hamburg nach Shanghai mehrmals begleitet hat. Wir haben tolles Feedback bekommen. Den Leuten hat das gefallen. Das war sehr interessant. War auch vom Timbre, wie man sagt, auch ein bisschen anders, auch vom Tempo der Folge. Also ganz spannend. Hat mir auch Spaß gemacht.
Ja, eigentlich haben wir immer gute Gäste. Aber für heute, ja, sehe ich ein bisschen schwarz. Man hat so ein bisschen das Gefühl, so nach 12 Folgen sind wir vielleicht schon in der B- oder vielleicht sogar in der C-Kategorie von Gästen angekommen. Wir haben die erste Liga verlassen und ja, dümpeln heute so ein bisschen in der Kreisklasse rum, oder? Wie siehst du das?
Willst du den Zuhörern das mal erklären, was das genau bedeutet?
Es gab tatsächlich mehrmals den Wunsch, dass wir uns gegenseitig einmal interviewen. Und dem kommen wir heute nach. Und ja, wir machen den Anfang, dass ich heute den Andi interviewe, ein paar Fragen stelle und halt Andi Jans unser Gast ist in dieser Folge. Es war eigentlich vorgesehen, dass wir direkt danach, also dann nächsten Donnerstag, mich als Gast haben, aber aufgrund von einer Messe und einem sehr interessanten Gast, den wir im Vorfeld dieser Messe interviewen können, verschieben wir meine Folge wahrscheinlich um eine Woche nach hinten. Das müssen wir dann nochmal sehen. Also jetzt erstmal heute Andreas Jans als Gast. Ja. Wer jetzt noch zuhört, ist selbst schuld.
Wie hast du mich eben genannt? Wir haben die Bundesliga verlassen und sind jetzt wo?
Kreisliga.
Ja gut, da kennst du dich ja gut aus. So. als Fortuna Düsseldorf-Fan. Ne? Dünnes Eis, Sven. Ganz
aber cool. einen neuen Sportdirektor, Geschäftsführer, nee, Vorstandsvorsitzenden.
Wer?
Herr Alofs.
Nee, ich meine, wer das wissen will. Na gut.
Gut. Ja.
Wir können jetzt einfach gleich mal die Musik abspielen und danach anfangen. Wie wäre das?
Hört sich sehr gut an.
Hin und weg. Der Reisepodcast mit Sven Meyer und Andi Jans.
Jetzt anfangen. Jetzt musst du mich vorstellen. Jetzt kommt's. So.
Er ist halb Deutsch, halb Chinese. Natürlich nur im übertragenen Sinne. Er hat aber mindestens 15 Jahre oder mehr in China gelebt und gearbeitet und dies auch sehr erfolgreich. Trotzdem kam er zurück und seit einigen Jahren in Hamburg genießt er die Zeit in der für ihn schönsten Stadt der Welt. Bei einem Bibeleskäse nach seinem Geheimrezept und was auch nur er kennt und vielleicht irgendwann einmal hier veröffentlicht wird, an der Alster vergisst er dann den Kummer, dass er gerade nicht reisen kann. Es war einmal eine Zeit, in der er Geschäftsführer bei China Tours war. Jetzt verbringt er seine Zeit zwischen Ritter, Hafennest und Mr. Lee, einem der besten Chinesen in Hamburg, und berät Klienten über China. Denn analytisch und strategisch kann er sehr gut. Ansonsten ist er ein guter Freund und der beste Co-Moderator, den man sich für den besten Reisepodcast für das Fachpublikum vorstellen kann. Meine Damen und Herren, ich begrüße ganz herzlich Andreas Jans.
Okay.
Bist du sprachlos, oder?
Ich bin sprachlos aufgrund der vielen faktischen Fehler, die da gerade drin waren.
Das ist egal. Ich hatte einen irren Spaß, das zu schreiben.
Ich habe 5 Fehler entdeckt. Wollen wir die aufklären? Wollen wir es neu aufnehmen? Oder möchtest du, dass ich das nachher aufkläre,
lieber Sven? Bitte reden wir drüber. Komm, es ist heute dein Podcast. Du darfst reden über was du möchtest, bis ich dich unterbreche.
Dann fangen wir in meiner Kindheit mal an. Die erste halbe Stunde. Wie wäre das?
Nein. Nicht wieder die Kinderfotos von Lass das bitte. Aber fangen wir tatsächlich mal so an. Also tatsächlich, meine erste Frage geht so in die Richtung. Und zwar, wir kennen uns ja eigentlich erst, seitdem du wieder in Hamburg bist oder seitdem du zurückgekommen bist nach Deutschland und in Hamburg zuerst stellvertretender Geschäftsführer bei China Tours geworden bist und später dann auch Geschäftsführer. Ansonsten weiß ich noch, dass du aus der Nähe von Hannover kommst. Für dich auch die schönste Stadt der Welt oder wie siehst du das?
Ja, auf jeden Fall immer doppelt so schön wie Düsseldorf, ne? Das ist ja ganz klar.
Ja? Ja. Wie ist denn so aufzuwachsen in Hannover?
Bei Hannover. Ich bin in Burgwedel bei Hannover aufgewachsen. Ne?
Und ist das besonders schön, reizvoll? Burgwedel, sag mir aber irgendwas, aber vielleicht auch nur, weil du daherkommst.
Das liegt direkt an der A7, man kommt gut weg von Burgwedel.
Und das ist dann der große Vorteil?
Das ist ein Vorteil. Nein, Burgwedel ist gar nicht so schlecht. Also zum Aufwachsen war es schön, sehr ländlich, war damals noch sowas wie ein Dorf. Heute ist das eine Stadt mit mehreren Stadtteilen, eigentlich eher ein Vorort von Hannover. Aber es war nicht schlecht zum Aufwachsen. Ist eigentlich dadurch bekannt geworden, dass der erste IKEA Deutschlands dort angesiedelt ist, beziehungsweise war, also der ist dort immer noch, dieser erste IKEA in Deutschland. Firmenzentrale Rossmann ist dort und Hörgeräte Kind, ne, auch bekannt als Präsident von Hannover 96.
Ach echt, der macht Hörgeräte, wusste ich gar nicht.
Jawohl.
Jetzt habe ich es genau gelernt.
Das ist Burgwedel, da bin ich aufgewachsen. Geboren bin ich da nicht, geboren bin ich in deiner Nachbarschaft, nämlich im schönen Rheingau in Wiesbaden, der Landeshauptstadt von Hessen. So, aber das wusstest du alles schon, stimmt's?
Ja, Wiesbaden wusste ich, ja. Bin ja auch am Wochenende im Rheingau, es war wunderschön. Muss ich mal sagen. Aber es geht ja heute um dich.
Da kommen nur wunderschöne Dinge her. Aber ich muss dich korrigieren. Ich habe nicht 15 Jahre, sondern nur in Anführungsstrichen 10 Jahre in China gelebt.
Dazu kommen wir gleich. Wie kam man denn von Burgwedel nach China überhaupt? Also ich nehme an, du hast das Abitur gemacht in Burgwedel. Behauptest du wahrscheinlich zumindest.
Das ist eine sehr großzügige Annahme. Danke, Sven. Aber das stimmt tatsächlich. Ich habe tatsächlich Abitur gemacht.
Ja, und dann hast du Sinologie studiert? Nee, hast du bestimmt nicht, oder?
Das weißt du gar nicht, ja?
Nein, deswegen frage ich ja heute.
Nein, ich habe gar nicht Sinologie studiert. Ich habe internationale Beziehungen studiert, und zwar in England und in Kanada. Meinen ersten Studiengang habe ich in England abgeschlossen und meinen zweiten in Kanada, in Ottawa.
Darf man fragen, warum da? Also ist es das Leben in Burgwedel schon aufregend, natürlich, aber hast du dir vielleicht gedacht, vielleicht gehe ich in noch aufregendere Städte?
Ja, ich wollte im Ausland studieren. Meine Mutter ist Engländerin und der Sprung nach England, ich war immer sehr anglophil, hat sich da angeboten. Ne? Da bin ich sozusagen, und ich habe ja einen englischen Pass, ich habe zwei Staatsbürgerschaften, ne? So dass ich das entsprechend wahrgenommen habe, die Möglichkeit in England zu studieren. Damals noch, da ging das gerade los mit Studiengebühren und so weiter und so fort unter Tony Blair, aber ja, das war eine schöne Sache. Da habe ich 3 Jahre studiert, habe ein Jahr in Kanada verbracht als Austauschstudent und habe dann nach meinem ersten Uni-Abschluss die Möglichkeit gehabt, nach Kanada zu gehen, habe ein Stipendium bekommen, dort meinen Magister zu machen, auch wieder in internationalen Beziehungen. Und so habe ich dann noch einige Jahre außerhalb Deutschlands verbracht.
Ganz Kanada, genau. Für viele eines der schönsten Länder der Welt.
Wunderschön, ja.
Tollsten Städten, lebenswertesten Städten. Erzähl uns ein bisschen davon.
Ein sehr schönes Land, ein sehr schönes Land. Ich habe ein Jahr in Toronto verbracht, ich habe 2 Jahre in Ottawa studiert und ja, sehr schön, sehr schön. Also wirklich ein schönes Land. Sehr hoher Freizeitwert, viel Natur, nette Menschen.
Okay. Trotzdem, Fazit von dieser ersten Frage, du besitzt keinen deutschen Hochschulabschluss.
Ich besitze keinen deutschen Hochschulabschluss, nein.
Okay, das halten wir mal fest und lassen es einfach mal kommentarlos hier stehen. Du warst in England, du warst in Kanada, trotzdem gehst du dann nach China. Also wie kommt dieser Sprung zustande und ja, ist China dann nicht komplett was anderes? Bleibt man dann nicht doch lieber in Kanada oder USA?
Also eigentlich wäre ich ja noch in Kanada geblieben. Ich hätte ja, das war ja eine ganz haarscharfe Sache. Ich war schon angenommen, um dort meinen Doktor zu machen. Ich wäre beinahe auf einer akademischen Schiene gelandet. Hatte schon ein Stipendium bekommen, dort mein PhD zu machen, auch in Kanada, an der McMaster University in Hamilton, südlich von Toronto. Wollte dann für ein Jahr nach China gehen, ein bisschen Arbeitserfahrung sammeln und habe mich dann dort entschieden, meinen Doktor nicht zu machen. Ich war einfach fasziniert von China. Ich wollte dort bleiben. Ich wollte Chinesisch lernen. Das war für mich eine völlig neue Welt, in der ich eigentlich...
Du konntest kein Chinesisch, als du nach China gegangen bist?
Ich saß im Flugzeug, das war im Sommer 2004, saß ich im Flugzeug nach Peking, Frankfurt nach Peking. Vor mir in der Business Class saß Gotthilf Fischer mit den Fischerkörnern. Die erste
Erinnerung. Große Business Class.
Und das war so mein erster Eindruck auf diesem Air China Flug von Frankfurt nach Peking, und ich habe tatsächlich festgestellt, dass ich in diesem Flugzeug saß und ich konnte nicht selbst Nihao. Ich war wirklich völlig sprachlich völlig unvorbereitet. Ja. Und dann saß ich in diesem Flugzeug, habe gemerkt, ich kann kein bisschen Chinesisch, ja. Weil das ein relativ ich will nicht sagen.
Aber du hattest einen festen Job da, du wusstest, wo du unterkommst.
Genau. Oder ist das ganz einfach genau. So? Doch. Nee. Ich bin da nicht mit dem Rucksack.
Jugendlich leichtsinnig.
Genau, nein. Nee, aber Chinesisch habe ich dort gelernt. In meinem ersten Job dort hat mein Hoteldirektor hat zu mir gesagt, du hör zu, wenn du Chinesisch lernen willst, der wusste, dass ich Chinesisch lernen möchte, weil ich immer in der Lobby stand und hinter der Rezeption so mein kleines Büchlein irgendwie rumgeblättert hat, meinem kleinen Wörterbuch. Der hat gesagt, Andi, hör zu, wenn du Chinesisch lernen willst, da vorne ist eine Uni, die heißt Jiaotong-Universität, also eine große, bekannte chinesische Universität. Die haben ein Programm für Ausländer, da kann man sich einschreiben. Die sprechen kein Englisch, kein Deutsch, kein gar nichts. Die unterrichten alles auf Chinesisch, aber es ist ein Programm, Chinesisch als Fremdsprache. Und er hat gesagt, du kannst meinetwegen jeden Morgen da hingehen und Chinesisch studieren. Dann teile ich dich für die Nachmittagsschicht ein. Und dann habe ich das gemacht. Dann bin ich jeden Morgen von Montags bis Freitags bin ich in die Uni gegangen, habe von 8 bis 12 Uhr Chinesisch gelernt, lesen, schreiben, hören und so weiter und so fort sprechen. Bin dann mittags um 12 da raus aus der Uni, schnell zurück zum Hotel, das war nicht weit weg, habe mich umgezogen, was gegessen und habe dann von 14 bis 23 Uhr die Spätschicht geschoben. Nächsten Morgen um halb sieben wieder aufgestanden, 8 Uhr Uni beginnen, und das habe ich 2 Jahre gemacht und dann habe ich so ein bisschen Basis gelegt für mein Chinesisch.
Was sind so die ersten Aufgaben, die man überhaupt im Hotel machen kann, wenn man die Sprache nicht spricht?
Na, ich habe in einem internationalen Hotel gearbeitet. Das war ein 4-Sterne-Hotel, was während meiner Zeit dort die Rezertifikation zum 5-Sterne-Hotel geschafft hat, obwohl ich dort gearbeitet habe. Und entsprechend war ich mit zuständig für die Betreuung von ausländischen Gruppen, von beim Einchecken, also im Endeffekt Guest Service, Front Office Service. Dort war ich als stellvertretender Front Office Manager mit eingestellt. Und das war eine spannende Zeit, wirklich spannend, aber auch sehr anstrengend, weil ich natürlich Chinesisch studiert habe und dann gleichzeitig den Hoteldienst geschoben habe. Das war wirklich sehr intensiv. Ja.
Das klingt ja tatsächlich so, dass du da wirklich mal zum ersten Mal gearbeitet hast, so ein bisschen. War das schon die Gloria Hotelgruppe, für die du dann später gearbeitet hast, oder war das noch was
anderes? Ganz genau, das war mein erster Berührungspunkt mit der Gloria Hotelgruppe. Also Gloria Hotels und Resorts, die chinesische Gruppe. Es gibt eine gleichnamige Hotelgruppe in der Türkei, aber die chinesische Hotelgruppe gibt es seit 1992. Ja. Die waren nach meinem Wissen auch die erste Hotelgruppe dieses Namens, Gloria Hotels und Resorts, mit dem Operationsbüro in Peking, also Sitz in Peking, offiziell aber in Hongkong registriert. Ja. Eine der alten, großen, traditionellen, internationalen Hotelgruppen von China, die mittlerweile auch in Japan, Malaysia und auch in Afrika, glaube ich, mehrere Hotelprojekte haben. Also eine sehr spannende Gruppe. Da habe ich, wie gesagt, in einem der Properties angefangen. Das war in Xi'an, ne, der Stadt, wo die Terrakotta-Armee ist. Da habe ich gearbeitet, bin dann dort ausgeschieden, habe mich selbstständig gemacht, habe ein paar Jahre mit 2 Freunden zusammen Beratungsprojekte gemacht. Das ging ganz gut eine Zeit lang. In China, ganz genau. Okay. Und dann, als es nicht mehr ganz so gut lief, um die Zeit der Weltwirtschaftskrise, die Weltfinanzkrise 2008, 2009, 2010, bin ich dann zu dem Entschluss gekommen, das aufzugeben. Und dann habe ich, da ich Kontakt mit den Gloria-Leuten gehalten hatte, auch mit den Leuten in der Führungsspitze, die ich im Laufe der Jahre, die ich da gearbeitet habe, im Hotel auch kennengelernt habe, habe ich das Angebot bekommen, mal nach Peking zu kommen, mit denen mal zu quatschen. Da gab es gerade den Management-Buyout. Also Gloria war immer ein Staatsbetrieb, also war Teil der COFCO-Gruppe, haben dann einen Teil der Gruppe privat verkauft an ein Konsortium aus Hongkong. Und das hat viel geöffnet für ausländische Mitarbeiter, weil es halt nicht mehr ein reiner Staatsbetrieb war. Und dadurch habe ich halt die Möglichkeit bekommen, ins Head Office zu gehen nach Peking und habe dann dort Marketing gemacht.
Okay, also irgendwas musst du richtig gemacht haben, oder? Also aus irgendeinem Grund muss man dich gemocht haben.
Gemobbt oder gemocht?
Wahrscheinlich beides, aber wahrscheinlich auch gemocht haben. Einfach, weil du ja nach 3 Jahren Auszeit dann wieder da zurückkommen konntest und ja, auch genau. Zum Schluss einen relativ hohen Posten hattest, oder?
Ja, ich bin zum Schluss bin ich Leiter für Marketing und Marketingstrategie gewesen und das war eine sehr spannende Sache. Also ich bin sehr viel gereist. Ich bin wirklich kreuz und quer durch China, wirklich auf einer fast wöchentlichen Basis. Ich habe wirklich China sehr gut kennengelernt, habe viele interessante Leute kennengelernt, Hotelinvestoren, Hotelbesitzer. Wir haben ja viel Management und Lease gemacht, ne? Und habe eigentlich das Land von oben bis unten einmal kennenlernen dürfen. Das war sehr spannend und wir haben auch außerhalb Chinas einiges gemacht, in Japan, in Malaysia. Also es war eine sehr intensive, eine sehr spannende Zeit. Nicht immer einfach, wenn man als europäische Langnase in der Führungsspitze eines Staatsbetriebes arbeitet. Aber
Schwierigkeiten? Also hat man es nicht? Mein Eindruck war, dass man es früher doch sehr viel leichter hatte als Langnase in China.
Naja, man hat bestimmte Dinge, die leichter sind für einen, weil man natürlich so ein bisschen was wie eine seltene Spezies ist. Oder zumindest zu der Zeit, aber das ist auch jetzt, glaube ich, in Corona-Zeiten wieder so, dass die Anzahl der Ausländer, der Langnasen, der Bleichgesichter, wie man uns auch immer nennen will in China, wieder weniger geworden ist. Das hat sicher auch Vorteile mit sich gebracht, aber es war nicht immer ganz leicht. Dadurch hat sich auch ein gewisser Druck aufgebaut, bestimmte Dinge auf eine bestimmte Art und Weise zu tun. Ne? Man war halt immer irgendwie auch, wird halt auch mal ein bisschen beobachtet. Ja? Also zu viele Details will ich auch gar nicht nennen. Das hatte teilweise auch politische Gründe, also nicht politische Gründe im Sinne von parteipolitisch, aber im Sinne von, das ist manchmal gewisses Taktieren und Handieren, vor allem auch firmenintern, gegeben hat. Ja, okay. Aber es war insgesamt eine Zeit, die ich überhaupt nicht missen will. Also es war sehr spannend, sehr intensiv. Und so sind dann aus einem Jahr und einem Job sind dann mehrere Jobs in China geworden. Auf einmal waren 10 Jahre rum. Und ja, dann hat's mich gejuckt, nach Deutschland zurückzukommen, weil ich hatte effektiv ja fast 17 Jahre nicht in Deutschland gelebt. Also ich hatte bis zu dem Zeitpunkt, bis 2014, den Großteil meines Erwachsenenlebens außerhalb Deutschlands verbracht.
Ja, ja. Wir kommen gleich dann auf die Zeit in Hamburg dann zurück. Aber kurz nochmal zurück zu China und auch Covid-19. Also ich meine, du bist ja wirklich ein großer China-Kenner. Du kennst China nicht nur als Tourist oder als Reiseveranstalter, sondern du hast da wirklich auch gelebt und hast so auch gerade eben, wie du auch schon gesagt hattest, so ein bisschen, manchmal ist es halt Politik in China, wie entschieden wird. Also du kennst das Land wirklich sehr, sehr gut. Wie hast du China erlebt während Covid-19? Also wie sie reagiert haben, ich fand es sehr drastisch, wie sie reagiert haben. Die ganze Welt hat erstmal staunend auf China geguckt, wie können die nur eine Stadt abriegeln mit 8 Millionen Einwohnern. Ich habe damals noch wirklich gesagt, na, das sollen sie mal hier versuchen, dass man uns in Quarantäne stellt. Das würde hier nie funktionieren. Wie hast du das wahrgenommen? Du hast ja auch wahrscheinlich noch viele Freunde in China. Was haben die darüber gesagt? Und hat das China auch irgendwie ein bisschen verändert? Was meinst du?
Du hast hier richtig vorbereitet, Sven. Stellst du richtig ernsthafte Fragen, ne?
Ich wollte dir mal zeigen, wie das ist, wenn man sich gut vorbereitet auf den Gast. Für die Hörer, meistens bereitet Andi immer die Folgen vor. Wie ich im Vorspann auch gesagt habe, er braucht ein kleines Konzept oder auch ein Strategie-Paper und hangelt sich dann da so lang. Das konnte er natürlich heute nicht machen. Heute war es meine Arbeit, die ich vorher machen musste. Und ich will dir auch einfach mal zeigen, wie man das machen kann, wenn man mit Spaß bei der Arbeit dabei ist.
Ich bereue es, was ich eben gesagt habe. Hätte ich gewusst, dass du dann so drauf rumreitest. Ja, die Frage China, Covid-19, wie die Chinesen reagiert haben. Also ich glaube, was in Wuhan passiert ist, war einfach dramatisch genug, dass die Regierung gesagt hat, wir machen jetzt den Laden hier einmal dicht. Ich denke, die Resultate und insofern wir den Zahlen, die aus China kommen, glauben. Aber ich sehe jetzt eigentlich keinen Grund, diesen Zahlen nicht zu glauben, weil im Endeffekt das Bild, was sich aus China abzeichnet, ist im Momentan dort so, dass das öffentliche Leben eigentlich wieder normal läuft, wie es auch im letzten Jahr stattgefunden hat. Es haben sich einige Dinge geändert, was auch das digitale Leben und das Erfassen von Gesundheitsdaten zum Beispiel angeht. Aber insgesamt ist das Leben dort, glaube ich, wieder so weit zu einer Normalität zurückgekehrt, die mich glauben lässt, dass das Covid-19 dort wirklich weitgehend eingedämmt ist. So dass man jetzt sieht, dass diese drastischen Maßnahmen, die relativ schnell und frühzeitig ergriffen worden sind, Ende Januar, Anfang Februar, dann vor allem auch zum chinesischen Neujahr, Anfang Februar, bei dem so viele Menschen auch reisen, dass die sicher relativ effektiv waren, ne? Dass man das dadurch in den Griff bekommen hat. Also so habe ich das mitbekommen, so wie viele andere Menschen auch. Ich bin ja seit Dezember 2019 nicht in China gewesen. Das ist die längste Zeitspanne, die ich seit 2004 nicht in China gewesen bin. Ich bin ja auch bei China-Tours wirklich 3, 4, 5, 6, 7 Mal im Jahr nach China gereist im Laufe der letzten Jahre, geschäftlich, teilweise auch privat. Und das ist jetzt für mich wirklich eine sehr lange Zeit, wo ich auch ein bisschen merke, ich habe zwar noch Kontakt zu Menschen in China, nicht wenig, wirklich mehrmals die Woche auch, wie gesagt, privat, aber auch geschäftlich. Aber so ein bisschen verliere ich gerade so das Gefühl für das alltägliche Leben, was da so los ist, ne? wie sich das so darstellt. Nicht, dass ich sagen würde, ich verstehe China nicht mehr, aber mich juckt es doch ein bisschen zu sehen und wieder am eigenen Leibe zu erfahren, was da so los ist in China. Ne? Das ist ein Land, mit dem ich sehr eng verbunden bin und ja, weißt du noch, dass wir waren ja zusammen mal in Wuhan, Sven, ne?
Da komme ich gleich drauf. Das ist
spiel. Okay.
Greif mich mal vor.
Ich darf, liebe Zuhörer, ich darf keine Fragen stellen.
Nein. Also, wie sich China verändert hat oder sowas, das kannst du gerade gar nicht sagen, weil man halt einfach jetzt so lange nicht mehr da war.
Also ich denke, es ist natürlich, wie wir alle wissen, ist sehr viel los mit China im Moment. Da gibt es auch eine politische Ebene, an der ich kein Interesse habe, jetzt irgendwelche Analysen irgendwie auszulassen. Aber man sieht natürlich schon, dass das im Moment viel los ist zwischen Amerika und China und dass ein gewisses Stimmungsbild sich abzeichnet. Da könnte man viel zu sagen, da habe ich, ehrlich zu sein, habe ich da keine Lust drauf. Ja. Aber ich denke grundsätzlich hat sich schon einiges verändert. Ne? Auch was das Reisen in China angeht. Da gibt es jetzt diese Gesundheitscodes, QR-Codes, ähnlich wie unsere Corona-Warn-App. Das ist in China alles noch etwas ausgeklügelter, als das bei uns, glaube ich, ist. Also da sind die Chinesen natürlich, was das Digitale angeht und die ganzen Erfassungsmaßnahmen für kranke Menschen oder gefährdete Menschen, sind die einfach noch ein Stück weiter. Das hat sicher seine guten Seiten. Es gibt sicher auch Kritiker, die gewisse Aspekte davon. Aber das sind so Dinge, die sich in diesem Jahr, glaube ich, sehr, sehr schnell oder beziehungsweise noch schneller als sonst in China verändert haben. Und China hat sich ja sowieso in den letzten Jahren digital so radikal gefühlt ins 22. Jahrhundert katapultiert. Da sind ja die Deutschen, wenn wir da hinfahren, eigentlich immer ganz baff, was sich da tut. Ne? Ja. Wie gesagt, das kann man positiv sehen, aber es gibt sicher auch Aspekte, die für uns nicht ganz so gut verständlich sind, wie das vielleicht für Chinesen ist.
Ja, ja. Ja. Halten wir fest, zweimal hast du die Antwort verweigert. Ne? Du weißt schon, dass solche Gäste nicht, ja, also normalerweise nicht wieder eingeladen werden. Aber ja,
zum Glück. Hier raus.
Das ist auch nur mal so am Rande. Aber jetzt kommen wir mal zu deiner Zeit bei China-Tours.
Also du arbeitest mein Leben hier wirklich so chronologisch zack, zack, zack ab, hä?
Ja, am Anfang schon und dann will ich deine Meinung zu bestimmten Themen wissen.
Also liebe Zuhörer, ihr seht, Sven hat mich nicht gebrieft, er hat mir keine Fragen vorher gezeigt. Also es ist jetzt alles wirklich ohne doppelten Boden. Ich bin gespannt, wo Mutter jetzt auffährt.
Und ich mal mit einem Zitat von dir, was du vor gar nicht so lange her, ich glaube so 2-3 Monate ist das her, als du das mir gesagt hast. Also du bist zurück von China nach Hamburg, hast dort den Job als stellvertretenden Geschäftsführer bekommen. Das kam sehr plötzlich für die Zuhörer. Ich bin schon seit 12 Jahren der Pressesprecher von China Tours. Und ja, plötzlich wurde mir Andi Jans irgendwie eine Woche vor der ITB neuer stellvertretender Geschäftsführer vorgestellt. Ich kannte nichts über ihn und ja, es gab auch irgendwie keine Daten. Ich weiß nicht, wir mussten dann schnell noch eine Pressemitteilung rausschicken vor der ITB über dich. Also plötzlich warst du da. Bist später dann Geschäftsführer geworden von China Tours. Und ja, jetzt mal zu dem Zitat, was du mir mal gesagt hast. Du hast gesagt, dass man als Geschäftsführer immer loben und motivieren soll. Also das wird verlangt von den Mitarbeitern. Im Gegenzug würden Geschäftsführer allerdings nie mal ein Lob von den Mitarbeitern bekommen. Und das klang so ein bisschen, dass das ungerecht wäre. Trauerst du der Zeit als bei China Tours trotzdem hinterher?
Ich glaube, du hast mein Zitat ein bisschen falsch verstanden, ne? Also ich habe, das ist schon so ungefähr der Tenor, ne? Natürlich, Mitarbeiter erwarten Lob, Mitarbeiter erwarten Wertschätzung. Ich glaube, mein Punkt war nicht, dass das ein Geschäftsführer erwarten soll oder erwarten sollte, sondern ich glaube, der Punkt ist eher, das kann man aber als Geschäftsführer nicht von seinen Mitarbeitern erwarten. Das war so mein Punkt.
Jetzt biegst du es dir halt ein bisschen zurecht, aber ist schon okay. Ich lasse es mal so stehen.
Nein, aber so meine ich das wirklich. Wir haben ja viel darüber geredet. Also eigentlich in der Frage, haben uns schon ein bisschen darüber unterhalten, was auch dieses Jahr passiert ist und generell, was auch Mitarbeiterführung, diese Geschichten angeht.
Die ja auch nicht leichter geworden ist. Also ganz ehrlich, also wir sind ja auch nur im Blindflug unterwegs und wie sagt man, fliegen auf Sicht. Also wir können kaum was planen, was länger als einen Monat, 2 Monate ist.
Ist aber mein
wirklich, müssen uns dauernd neu orientieren. Sicherlich auch nicht einfach für Geschäftsführer, aber halt auch für die Mitarbeiter nicht.
Was ich damit sagen wollte, ist einfach, dass man als Unternehmensleiter, als Geschäftsführer einfach nicht Dinge erwarten kann, die für einen Mitarbeiter, für einen in Anführungsstrichen normalen Mitarbeiter sie als selbstverständlich annehmen. Und das zweite Zitat, was mir damals, und das war so eigentlich das einzige und erste, was mir der Firmeninhaber Guo Shangliu am Anfang mitgegeben hat, wofür ich ihm eigentlich sehr dankbar war, weil das wirklich am Anfang ein sehr, sehr wertvoller Rat, beziehungsweise eigentlich eine Feststellung war, die er mir mitgegeben hat, die ich über die Jahre als Geschäftsführer eigentlich immer mitgenommen habe und die ich mich täglich wieder erinnert habe. Und er hat zu mir gesagt, Andi, Hör zu, als Geschäftsführer gehört 50% deiner Zeit den Mitarbeitern.
Ja.
50% deiner Zeit.
Wenn nicht sogar mehr.
Und alles andere an Arbeit, die du operativ, strategisch, wie auch immer unternehmerisch machst, die musst du anders priorisieren, weil 50% deiner Zeit einfach mal on top, die gehört einfach erstmal deinen Mitarbeitern. Das fand ich sehr wichtig, weil viele Aspekte meiner Arbeit bei Chinatus haben sich mit der Berufung zum Geschäftsführer gar nicht wirklich geändert. Ich habe auch vor relativ viel für die beiden Geschäftsführer damals mitgemacht, und als sich dann sozusagen das Firmengefüge geändert hat, habe ich einfach vieles weitergemacht, nur mit einer anderen Verantwortungsgewichtung. Aber das, was sich wirklich geändert hat, ist, dass einfach viel mehr Personalarbeit geworden ist, als ich mir jemals hätte denken können. Und da habe ich auch wirklich sehr schnell sehr, sehr viel gelernt.
Aber komm, wir hatten tolle Zeiten, oder? Also ich meine, jetzt kommen wir nämlich zu dem Punkt, dass wir ja auch gemeinsam auf Reisen waren. Also
die schönsten Reisen meines Lebens waren mit dir.
Ja, das kann ich so nicht sagen.
Nein, das kann ich nicht
sagen. Es waren interessante Reisen. Du hast mich gerade daran erinnert, dass wir mal zusammen in Wuhan waren. Ich hatte es erfolgreich verdrängt bis gerade. Vielen Dank. Also nochmal dafür. Wir waren schon mal unterwegs. Dreimal oder sowas?
Also in China waren wir fünfmal unterwegs. Ich weiß nicht, irgendwie so.
Wir waren auf dem Yangtze, das weiß ich noch. Das war eine ganz tolle.
Wir waren im Sommer.
Kreuzfahrt, das war sehr lustig.
Ich glaube, wir waren im Sommer 2017, waren wir gemeinsam auf dem Yangtze, und das war kurz bevor ich Geschäftsführer wurde. Das war im Frühsommer 2017. Da waren wir zusammen in Wuhan und sind von dort aus auf den Yangtze gegangen.
Genau. Und
auf einem chinesischen Kreuzfahrtschiff, und wir hatten unsäglich schlechtes Wetter. Wir hatten 4 oder 5 Tage Regen, und es war so verregnet, dass wir gar nicht, das Wetter war so schlecht, wir konnten gar nicht den 3-Schluchten-Staudamm irgendwie hoch. Wir mussten dort eine extra Nacht warten, und das war alles sehr, sehr langwierig. Aber es war eine ganz lustige Reise.
Wir standen 10 Stunden fest, weil wir nicht hoch konnten, die Schleuse.
Ganz genau.
Das war, naja, was macht man da schon außer Blödsinn, sagen wir es mal so.
Das war eine ganz nette Gruppe von deutschen Expedienten. Du hast eine Expedientenreise geleitet. Das war eine Sache, die ich in dem Fall einmal mit wahrgenommen habe. Und das war so eigentlich eine ganz schöne Sache. Ne? Da hatten wir einige deutsche Reiseveranstalter mit dabei und haben uns dann auf dem Kreuzfahrtschiff auf dem Yangtze ein paar Tage eine schöne Zeit gemacht. Auch wenn das Wetter wahnsinnig mies war.
Ja, das stimmt, das stimmt. Allerdings die viel schönere Reise fand ich, ja, muss jetzt nicht an dir gelegen haben,
aber
von Kunming nach Chengdu.
Sichuan. Ja,
das war viel Busfahrt, muss man auch sagen, aber ich weiß noch, das war sehr, sehr lustig. Stefan Büchler war noch mit dabei, damals von Gebeco, und es war so im Bus so die Lümmel von der letzten Bank, so kam ich mir
Ja, das muss irgendwie 2014 oder 15 gewesen sein, dass wir
da war die Reisemesse in Kunming, CITM. Und dann gab es noch diesen Famtrip danach durch wunderschöne Landschaften.
Fantastisch. Genau, für die Zuhörer, die China nicht so gut kennen, muss man vielleicht dazu sagen, es gibt eine sehr, sehr große Fachmesse, Touristikfachmesse in China, die heißt die CITM, die China International Travel Mart, die zumindest bislang immer abwechselnd in Kunming, in Südwestchina, in der Nähe der vietnamesischen Grenze stattgefunden hat. Und im darauffolgenden Jahr findet die dann immer in Shanghai statt, also in abwechselnden Jahren. Und wir haben eigentlich immer relativ regelmäßig, auch zu meiner Gloria-Zeit, habe ich eigentlich immer an der CITM in Kunming und Shanghai teilgenommen. Wir hatten in der Hotelhalle immer einen relativ großen Stand da. Und ich glaube, 2014 oder 15 waren du und ich dann auf dieser Messe in Kunming und haben danach an einem Femtrip teilgenommen, der von Kunming über Land nach Sichuan, nach Chengdu ging.
Genau.
Ungefähr 1200 Kilometer, die wir über Land abgereist haben, durch fantastische Landschaften. Also eine sehr, sehr spannende Reise, landschaftlich. Sehr lange Fahrten, die wir da hatten. Und wie gesagt, da waren auch einige sehr nette Menschen dabei. Auch unser alter Freund Stefan Büchler, damals Produktmanager für Ostasien bei Gebeco. Ich glaube, der hört unseren Podcast auch manchmal.
Ja, er hat 1-2 Mal geschrieben oder uns Likes gegeben. Also das kriege ich schon. Also Grüße. Ich glaube, also er ist gerade in Dubai.
Liebe Grüße, Stefan.
Nach Dubai, auf jeden Fall.
Ja, wunderbar. Ja.
Und das war das wie hieß der Reiseleiter noch? War das die Fahrt mit dem tollen Reiseleiter?
Ja, lass uns nichts Schlechtes über die Reiseleiter sagen. Das war ein ganz lieber, netter junger Mann. Er hat sich Mühe gegeben,
auf jeden Fall.
Der zuvorkommt, der hieß Günther.
Günther.
Ein chinesischer Reiseleiter, der etwas Deutsch sprach und sich selbst den Namen Günther gegeben hat. Der war so 22, 23 Jahre alt und hat uns sehr liebevoll betreut, sagen wir mal so.
Ja, also ich will nichts Schlechtes über ihn sagen. Es war seine erste Reise als Reiseleiter. Und da gibt's bestimmt einfachere Gruppen als uns, sagen wir es mal so.
Als deutsche Touristik-Expedition.
Ja, die natürlich auch sagen, ich kenne mich schon super in China aus. Erzähl mir doch nicht. Also, hast du recht. Ja, das war schön. Und der schönste Augenblick auf einer Reise mit mir in China.
Der schönste Augenblick.
Ja. Ich kann es auch wegschneiden am Ende.
Das Problem, wenn ich auf Reisen mit dir unterwegs bin, ich werde immer irgendwie krank. Ja.
Oh ja, auch eine tolle Geschichte.
Ja, irgendwie werde ich immer ein bisschen krank. Als wir vom in Chongqing dann.
Du warst mal im Krankenhaus auf einer Isolierstation.
Stimmt.
Nur weil du nach Frankfurt gekommen bist.
Ja. Und als wir von der Yangtze-Kreuzfahrt ausgeschifft sind, da bin ich krank geworden.
Stimmt, du bist noch in Chongqing geblieben und ich bin weitergeflogen, ne?
Ganz genau.
Genau.
Ich glaube, du bist dann nach Katar geflogen oder so.
Ich weiß es nicht mehr.
Und dann haben wir uns einmal in London auf der WTM getroffen.
Ja.
Da bin ich auch krank geworden. Ich werde doch immer erst krank, wenn ich dich sehe.
Na, in Frankfurt war es auch so,
ja. Ja.
Schon komisch, oder?
Ist wirklich komisch, ja.
Meinst du, da besteht... Das gehört zusammen oder also, was meinst du?
Wir haben uns jetzt, seit wir den Podcast machen, auch 2-3 Mal gesehen.
Also, und übrigens immer musst du dich übergeben.
Ja.
Das ist halt auch in London im Taxi, wo ich halt dachte, oh mein Gott, das geht doch schief. In Frankfurt auf jeden Fall. Dann in Chongqing, wo wir vorher, da waren wir aber auch sehr, sehr spicy essen davor.
Also, liebe Zuhörer, das ist wirklich kein Witz. Also in den letzten Jahren ist das wirklich oft vorgekommen, dass wenn Sven und ich zusammen in der Welt unterwegs waren, dass ich krank geworden bin. Es ist jetzt aber so, seit wir uns gesehen haben, also seit wir den Podcast zusammen machen, die letzten 2 Monate, haben wir uns 2-3 Mal gesehen. Und ich glaube, der Podcast hat meine Sven-Meyer-Immunität ein bisschen angehoben. Also ich bin nicht krank geworden die letzten Male.
Ja, du siehst mich jetzt wahrscheinlich häufiger und das härtet ab.
Meine Immunität wird besser.
Ja. Gratuliere.
Die Zuhörer denken, dass wir Witze machen, aber es ist, naja.
Nee, ist wirklich so. Traurig, aber wahr.
Ja. Doch, dann haben wir wirklich, ja, in der Zeit haben wir einige Reisen gemeinsam unternommen. Ne?
Ja, sehr lustig.
Schöne Erinnerung.
Ja. Ja, das wird es jetzt nicht mehr geben, ne? Denn du bist jetzt Berater für China. Ich weiß, du hast einige Projekte im Tourismus, aber auch einige außerhalb vom Tourismus. Wie siehst du das denn? Also kommen wir mal zu dem größten Thema Tourismus generell. Wie siehst du die Zukunft des Tourismus? Was wird sich ändern? Was muss sich vielleicht auch ändern? Und vielleicht später dann auch mal speziell auf die Fernreise, die ja doch noch viel mehr leidet als Reisen nach Deutschland oder nach Europa und wo natürlich, ich bin ganz ehrlich, ich sehe da gerade für die nächsten Monate überhaupt gar keine Chance, auch wenn jetzt einige Länder wieder aufmachen und es offiziell erlaubt ist, aber trotzdem sehe ich da für die nächsten Monate erstmal keine Chance.
Also bevor wir jetzt zu einer Prognose gehen, will ich doch noch mal ganz kurz die Brücke zu China-Tours schlagen und dem, was in diesem Jahr passiert ist. Ne? Wir haben natürlich mit Corona in China und den vielen Reisebeschränkungen, die halt auch für China galten, Anfang des Jahres schon sehr früh durchkalkuliert und sind zu dem Ergebnis gekommen, dass die Firma in der bestehenden Form nicht weiter existieren kann. Und China-Tours wird als Marke weiter bestehen. Ne? Es gab diesen Insolvenzschutzschirm, China Tours wird rekonstituiert, wird es weitergeben als Marke in einer anderen und kleineren Form. Und ich denke, das wird auch unter der Leitung von Guo Shangyu, zu dem ich immer noch ein sehr gutes Verhältnis habe, sicher auch weitergehen. Aber ich habe halt, wie gesagt, ich habe das Unternehmen dann Ende April verlassen und bin jetzt halt als Berater für Unternehmen, die mit China Geschäfte machen, tätig. Ja.
Genau.
Das ist ein bisschen Tourismus, aber auch andere Bereiche, die mit Tourismus nichts zu tun haben. Ich arbeite eng mit einer Sportmarketingfirma hier in Hamburg zusammen, wo es dann auch in dem Bereich Sportkooperationen, Vermittlung von Produkten und Dienstleistungen in die Welt des Sports von Deutschland nach China geht, etc. etc. Also eine ganz spannende Geschichte.
Das war jetzt ein Werbeblock.
Dankeschön, Sven. Aber du fragst mich nach meiner Prognose für den Tourismus. Also meine persönliche Prognose ist, ich bin mir nicht sicher, in welcher Form ich weitermachen werde im Tourismus. Ich bin ja jetzt auch sehr lange in der Hotellerie und der Touristik auf Veranstalterseite unterwegs gewesen. Aber ich denke, da wird sich sehr viel tun. Du hast mich gefragt, was ich glaube, sich ändern wird, sich ändern muss. Ich habe mir so ein paar Stichpunkte, weil das ist das eine Thema, was du mal thematisch für mich angedeutet hast im Vorfeld. Ich habe mir aufgeschrieben, Geiz ist geil. Ich wäre sehr froh, wenn diese Geiz ist geil Mentalität, die wird sicher nicht verschwinden, aber ich glaube, sie steht jetzt auf dem Prüfstand. Und ich denke, das ist auch richtig so. Vor allem auch vor dem Hintergrund, dass dieses Hyperwachstum, was einfach preisgesteuertes, großes Volumen ist, nicht nachhaltig ist und auch nicht zu halten sein wird da. In welcher Form sich das manifestieren wird, weiß ich nicht, aber ich für mich wäre das ein Wunsch, dass dieses noch günstiger, noch günstiger, noch günstiger und wie gesagt, dieses Hyperwachstum. Wir haben ja wirklich auch ein sehr starkes Touristikwachstum gesehen in den Jahren bis zu Covid. Dass das jetzt zumindest auf dem Prüfstand steht, ist für mich eine gesunde Entwicklung.
Also es ist sicherlich ein Wunsch und das ist sicherlich auch ein sehr guter Wunsch. Auch das, da hängt ja dann ganz viel mehr dran, Thema Nachhaltigkeit und so weiter und so fort. Und wir haben es ja auch schon bei vielen anderen Gästen von uns gehört. Ich finde oder ich befürchte eher, dass diese Geiz-ist-geil-Mentalität noch schlimmer wird, jetzt gerade auf Reisen. Man muss ja schon sehen, ich weiß nicht, wie viele Millionen Leute in Kurzarbeit sind oder vielleicht auch ihren Job verloren haben, vielleicht noch um ihren Job bangen. Also ich glaube nicht, dass das... Also ich glaube, man fährt noch in den Urlaub auf jeden Fall, aber der Preis muss halt stimmen. Und
lass es
halt anstatt ein 4-Sterne-Plushaus, ein 3-Sterne-Plushaus gebucht, weil einfach der Preis letztendlich dann doch entscheidet, weil das Geld halt nicht mehr so locker sitzt. Wo ich dir recht gebe, ist sicherlich der Luxusbereich, der funktioniert immer und da wird der neue Luxus sein, noch mehr Komfort, noch mehr alleine reisen, noch großzügiger reisen. Da spielt dann Geld keine Rolle. Aber ich glaube tatsächlich für 80% der Reisen spielt der Preis eine große Rolle.
Also ich kann noch nicht, ich habe keine Kristallkugel. Ich kann nicht genau sagen, welche Art und Weise sich das manifestieren wird. Ich glaube aber, dass in den nächsten, und ich glaube, ich sehe für die Touristik für das nächste Jahr, bin ich nicht sonderlich optimistisch, muss ich sagen. Ich bin wirklich für das nächste Jahr, auch für das übernächste Jahr. Ich glaube, bis wir wieder zu einer neuen Normalität kommen werden, bis wir wirklich wissen, was Covid-19 auch ist, ob Covid-19 mit einer Impfung auch wirklich verschwinden wird und ob es dann auch wirklich wieder eine Planungssicherheit gibt, die dem Markt, also den Gästen, den Endverbrauchern eine Sicherheit gibt, dass wenn sie reisen, dass sie sich in Sicherheit wiegen können, dass sie zurück nach Hause kommen, dass sie ihr Geld zurückerstattet bekommen, all diese Dinge. Diese Fragen, ich bin sehr skeptisch, dass diese Fragen auch im Rahmen einer Planungssicherheit im Jahre 2021 final beantwortet werden. Und von daher glaube ich nicht, dass es eine Planungssicherheit gibt, die Touristik sich wirklich nachhaltig erholen lässt im nächsten Jahr. Was ich meine mit, dass Geiz ist geil auf dem Prüfstand steht, hängt damit zusammen, weil ich glaube, Reisen wird aufgrund dieser Planungsunsicherheit wertvoller werden. Nicht nur das Geld, was man dafür ausgibt, sondern auch die Zeit, die man dafür ausgibt, die Zeit, die man dafür in die Hand nimmt. Wohin zu fahren, wird wieder etwas Besonderes werden. Und ich hoffe, dass für die Menschen, manche werden das vielleicht als nachhaltig betiteln, werden sagen, ja, ich möchte dann lieber ein bisschen nachhaltiger reisen. Manche werden sagen, ich kann nicht so viel verreisen aufgrund dieser Fragen der Planungssicherheit. Dann möchte ich aber richtig verreisen und was richtig Schönes machen, was auch inhaltlich und auch von der Reiseart etwas nachhaltiger ist, als für 3 Tage irgendwie nach Bratislava zu fahren, um mich da voll zu saufen und die Straßen voll zu kotzen, was Wochenende. Ich denke, das sind alles so Dinge, wo wir hoffentlich zumindest ansatzweise Veränderungen sehen werden. Also, dass einfach das Reisen etwas Besonderes wieder wird, etwas wertvoller wird, für das, wenn die Leute Geld und Zeit in die Hand nehmen, sich vielleicht ein, zwei Gedanken mehr machen werden. Wie gesagt, der Wunsch ist da ein bisschen Vater des Gedanken, aber ich glaube nicht, dass es prinzipiell noch schlimmer werden wird, weil ich glaube, die Möglichkeit, dass wir wieder so ein Hyperwachstum mit super günstigen Reisen weltweit, 300-Euro Flüge in die Karibik und so weiter und so fort. Vielleicht wird es das geben. Ich kann es mir zumindest fürs nächste Jahr auch noch fürs übernächste Jahr in dieser Form, wie wir es vorhatten, nicht wirklich vorstellen.
Ne? Ja gut, ja. Ich gebe dir in gewisser Weise recht. Ist aber halt auch so, ne, wenn du ein Hotel auf hast, also du bist Hoteldirektor, du hast auf, du musst halt gucken, wie du deine Angestellten bezahlst und naja, dann sind ein paar Gäste wahrscheinlich erstmal besser als überhaupt gar keine. Ja. Und um diese paar Gäste halt zu bekommen, ja, musst du vielleicht halt auch mit dem Preis runtergehen, damit du gebucht wirst.
Ja, ich denke aber grundsätzlich wird es auch für die Touristik noch ein sehr schweres Jahr nächstes Jahr werden, weil ich aufgrund dieser Planungsunsicherheit natürlich die Nachfrage und wird hochgehen, die Ziele, die wir bereisen können, die werden mehr werden. Dann wird es aber auch so sein, dass viele Reiseveranstalter und viele Touristiker die Reisen produzieren und verkaufen, die Leute aus der Kurzarbeit zurückholen müssen. Und ich bin sehr skeptisch, dass das, was verkauft werden wird, wirklich die Kosten auch decken wird. Weil in dem Moment, in dem du die Leute aus der Kurzarbeit zurückholst, musst du sie natürlich auch wieder voll bezahlen. Mhm. Ne? Weil das ist viel Arbeit, die in eine Reiseabwicklung geht. Ne? Ja, ja. Das ist also nichts, was man mit 2 Stunden von zu Hause aus macht, sondern in der Regel musst du dafür schon eine ganz gute Mannschaft an Bord haben, wenn du auch wirklich das abarbeiten willst. Und wie gesagt, in der Touristik ist es ja so, dass wenn du eine Gruppenreise machst mit 20 Leuten, dass du wirklich erst Geld mit dem 19. und dem 20. Mitfahrer verdienst, also dem 20., 19., 20. Gast. Die Arbeit ist aber genau dieselbe, ob du 10 Leute abwickelst oder fast genau dieselbe, ob du 10 Leute abwickelst oder 15 Leute abwickelst. Das heißt, die Kosten sind auch ungefähr ähnlich. Also ich glaube, das wird ein sehr unternehmerisch ein sehr schwieriges Jahr werden, das Jahr 2021. Und ich teile nicht ganz den Optimismus oder diesen Zweckoptimismus, den viele haben, die sagen, 2021 wird alles wieder anziehen. Dann haben wir eine Impfung und dann haben wir eine Impfung. In dem Moment wird alles wieder gut werden. Ich glaube, diejenigen, die das denken,
Was sollen sie auch sagen, ne? Also wir ja. man schaut sich ja schon sehr viele Webinare an oder ja. Redet halt mit vielen Leuten. Ja, man hört, wir sind jetzt bereit für 21, aber was sollen sie auch sagen? Also sie sind ja auch bereit, also es stimmt ja auch alles.
Es wird Jahre dauern, bis sich die Touristik erholt und bestimmt 3, 4, 5, 6 Jahre, wenn nicht länger, weil viele Prozesse, die wir gesehen haben, auch Vertriebsprozesse, die Frage des Reisebüros als traditionell primäre Vertriebsstruktur für klassische Best-Ager-Reisen in Deutschland. Das haben wir auch mit Michael Faber schon diskutiert, mit Martin Klug. Ich denke, da wird auch ein Verfallsprozess vielleicht ein bisschen im Zeitraffer stattfinden. Zumindest für die denken, dass sie einfach so weitermachen können wie bisher. Mhm. Und ich glaube auch da, ja, man kann natürlich nach außen sagen, es wird alles besser werden. Es wird auch sicher vieles besser werden. Es wird aber vor allem auch sehr, sehr viel anders werden. Und ich glaube, es ist auch eine richtige Zeit gekommen, sich zu überlegen, was man anders machen sollte und wie man sich für diese neue Zeit aufstellte.
Ja.
Und wie gesagt, da bin ich einfach ein bisschen skeptisch, was das Jahr 2021 angeht, dass das wirklich so ein relativ rosiges Jahr, in dem so vieles wieder aufwärts geht für die Touristik. Ich glaube, da wird nochmal, wenn sich die tektonischen Platten in der Branche nochmal richtig verschieben im nächsten Jahr.
Ja, ja. Was meinst du denn, wie man der Branche helfen kann? Also die Bundesregierung hat ja relativ viel Geld reingepumpt, auch relativ unbürokratisch, relativ schnell freigegeben, was sehr ungewöhnlich ist. Aber da funktioniert es und es kam eigentlich auch an bei den Leuten, die Hilfe brauchen. Natürlich, es könnte immer mehr sein. Was meinst du, wie man der Branche helfen kann? Du hast genau einen Wunsch frei.
Wir haben darüber schon mal diskutiert und eigentlich wirst nur du mit deiner Position dich damit in der Reisebranche unbeliebt machen. Ich sage nur Pauschalreiserichtlinie. Also das, ich glaube einfach im Falle von höherer Gewalt ist es absolut unfair, dass der Reiseveranstalter hier beziehungsweise die Touristik das Risiko für einen Fall von höherer Gewalt ganz alleine trägt und dass der Endverbraucher, der eine Reise gebucht hat, sozusagen im Rahmen der Pauschalreiserichtlinie eigentlich jede Mitverantwortung und jedes Restrisiko einfach auf den Veranstalter abwälzt. Also ich glaube, das ist einfach nicht fair, das ist nicht haltbar. Ich bin mir nicht sicher, dass sich das ändern wird. Ein Wunsch wäre natürlich für die Branche, dass das in Frage gestellt wird von der Bundesregierung auf EU-Ebene, denn das ist eine europaweite Richtlinie, die dann jeweils national umgesetzt werden musste. Aber ich glaube einfach, das Thema höhere Gewalten, das wurde ja schon vor Covid-19 so ausführlich debattiert, auch als oft nur als abstraktes Thema. Wir haben ja auch als Reiseveranstalter wirklich geguckt, kann man sich gegen höhere Gewalt rückversichern lassen? Das geht halt einfach nicht. Keine Versicherung macht das.
Ja, ja.
Keine Versicherung macht das. Und da haben wir uns ja wirklich lange umgeguckt. Und dann ist jetzt halt dieser Worst Case mit Covid-19 wahr geworden. Und dagegen kann man sich halt nicht versichern. Ne? Ja. Es ist natürlich verständlich, dass man das nicht kann, dass die Versicherungen das nicht wollen. Es sind vor allem die Rückversicherer, also die Versicherer, die die Versicherung versichern, die wollen das nicht. Die Versicherungen würden das gerne machen, wenn sie das könnten finanziell, weil das natürlich auch sehr lukrativ sein würde. Aber wie gesagt, die Rückversicherer machen das nicht mit. Und wie gesagt, ich glaube auch, dass das auf EU-Ebene sehr, sehr schwierig werden würde, das durchzudrücken, höhere Gewalt sozusagen aus dieser EU-Pauschalreiserichtlinie rauszunehmen, beziehungsweise das Risiko auch mit auf den Endverbraucher ein bisschen umzuwälzen. Du siehst das ganz anders, aber ich glaube, das ist ein Thema, was wir vielleicht nochmal ein andermal wirklich ausführlicher besprechen sollten. Aber du hast mich gefragt, ein Wunsch, und das wäre das,
Pauschalreiserichtlinie. Ja, genau. Ja, ja, ja. Ich will das auch wirklich jetzt dann nicht in die Diskussion mit dir gehen. Tatsächlich sehe ich das ein bisschen anders. Aber es ist tatsächlich so, dass ich auf die Uhr gucke.
Oh Gott.
Die Zeit fliegt, wenn man Spaß hat.
Ja, war ein relativ ernsthaftes Gespräch, ja?
Ja, du bist halt selten witzig. muss man halt auch dazu sagen. Aber ich habe dich ja als besten Co-Moderator vorgestellt, den man sich wünschen kann. Aber was ist so dein Resümee für den Podcast? Wie siehst du die letzten 12 Folgen beziehungsweise 13 Folgen? Was ist so dein Resümee? Wie glücklich bist du? Was hast du dir erwartet? Hat sich das erfüllt? Was sind deine Hoffnungen für die Zukunft?
Also mir macht Spaß. Mir macht es auch Spaß mit dir. Also das kann man sagen. Das ist in diesem Jahr, in dem so vieles so auch so ein bisschen Auflösungserscheinungen irgendwie mit sich gebracht hat, ist das für mich eine schöne Sache, das mit dir zu machen und auch, dass wir über die Themen reden, über die wir reden wollen. Also wir haben ja eigentlich gesagt, wir wollen einen Podcast machen, den wir selbst interessant finden.
Ne? Ja.
Und eigentlich, als wir angefangen haben, darüber zu reden, waren wir uns ja relativ schnell einig, was wir machen wollen. Wir wollen über das Reisen reden und zwar Reisethemen. Wir wollen nicht einfach nur langweilig über Destinationen reden. Ja. Wir haben jetzt zwar ein paar Destinationen vorgestellt, aber ich denke, das haben wir auch in einer Art und Weise gemacht, wo wir über die Destination reden als Konzept, als Idee, als Ort und weniger Reisetipps.
Genau.
Sozusagen wie so ein Expedia oder TripAdvisor Podcast einfach darüber reden, wie toll man bestimmte Orte bereisen kann oder wie man das am besten macht. Also wenn wir das irgendwie, wenn du das vorgeschlagen hättest, dann hätte ich wahrscheinlich gesagt, nö, da habe ich keine Lust drauf. Dann möchte ich lieber keinen Podcast machen. Ich bin eigentlich sehr zufrieden. Wir haben echt tolle Gäste gehabt. Wir sind natürlich dadurch, dass wir ganz gut vernetzt sind in der Branche, haben wir das Glück gehabt, dass viele Leute uns sehr wohlgesonnen waren und mitgemacht haben.
Wir haben wirklich noch nicht eine einzige Absage bekommen. Ne?
Haben wir nicht.
Den wir angefragt haben,
war sofort
mit dabei. Unglaublich.
Ich bin auch wirklich dankbar, weil wir wirklich, also es war nicht ein einziges Mal langweilig. Wir haben so interessante Gäste gehabt. Das ging los mit Rainer Stoll, François Hauser. Wir hatten Michael Faber. Wir hatten Klaus Hildebrand von der FVW. Also wirklich Martin Klug. Also auch so ein ganz interessanter Querdenker.
Kai Böcking nochmal aus einer ganz anderen Richtung.
Kai Böcking, die Alice Wen. Wir hatten den Rainer Schelp, den Reiseleiter, den Chen Guang Ai aus Hanoi. Wir hatten Michaela Hempel von Visit Malta und wirklich so unglaublich verschiedene Gäste und das hat mir bislang sehr viel Spaß gemacht und ich finde, die Resultate, wir haben ja schon ein bisschen gechartet mit dem Podcast und auch das Feedback, was wir bekommen, ist einfach, dass es interessant ist und dass die Leute wirklich auch so ein bisschen Blick hinter die Kulissen des Tourismus und der Touristikbranche bekommen. Also alles gut. Ich hoffe, dass wir noch ganz, ganz lange weitermachen damit und noch viele, viele interessante Gäste haben.
Ja.
Auf diesem Weg auch einmal Dank an dich, dass du so positiv überhaupt auf die allererste Idee, die ich hatte. Ich glaube, du hattest ja die Idee relativ parallel zu mir. Ich glaube, ich war der Erste, der sie ausgesprochen hat.
Ich wollte gerade sagen, also wir haben uns, glaube ich, in Hamburg, oder ich kam nach Hamburg und du hast gesagt, ich will mit dir noch irgendeine Idee besprechen, die wir dann haben. Und dann, ich glaube, ich war 24 Stunden in Hamburg und dann irgendwie kurz bevor ich wieder zurück musste zum Hauptbahnhof oder auf dem Weg zum Hauptbahnhof, sagst du dann irgendwie so, lass einen Podcast machen oder bist du dabei, einen Podcast zu machen? Mhm. Und ich glaube, wir waren auch uns innerhalb von 5 Minuten einig, wie der auszusehen hat, wen wir als Gäste haben möchten, wie wir das Ganze angehen. Und da war von Anfang an doch eine sehr große Einigkeit. Und
Genau. Ganz, ganz kurz noch, ich habe eben vergessen, Michael Otremmer zu erwähnen. Ich habe ja alle Gäste runtergerattert und das war natürlich ganz besonders schön, dass wir den Tourismuschef von Hamburg, Hamburg natürlich auch sehr stark von Covid-19 betroffen und diese fantastische Stadt, die du mit deinem Adjektiv nett so verunglimpft hast.
Ich habe es dann doch wieder gerade gebogen, oder? Ich hoffe, die Hörer haben das auch wahrgenommen.
Du hast es versucht, der Versuch.
Ich habe es versucht.
Wir haben den Versuch gelten lassen, ne?
Sehr gut, sehr gut. Lieber Andi, auch du kriegst natürlich die Schnellfragerunde.
Echt? Machen wir die auch mit mir?
Ja, natürlich, natürlich. Und die wird so ein bisschen persönlicher.
Fragst du nach
Nein, aber ich bleibe deiner Tradition treu, dass es auch eine Essensfrage gibt, natürlich mit Gerichten, die wahrscheinlich keinen Mensch in Deutschland kennt.
Dann leg mal los.
Außer diese 1000 Leute, die da in der Region wohnen. Muss aber auch nicht schlecht sein. Die erste Frage, die hast du mir eigentlich schon direkt am Anfang beantwortet.
Ja.
Ich dachte, da fällt es ein bisschen schwerer. Also Hamburg oder Düsseldorf wäre ja keine Frage für dich. Hannover oder Düsseldorf?
Natürlich Hannover.
Was macht diese Stadt so besonders?
Hannover ist eine ganz grüne Stadt, hat eine sehr, sehr hohe Lebensqualität. Dort gibt es richtiges Bier im Gegensatz zu Düsseldorf.
Altbier, ne? Ja, ja.
Ja, ich sage ja, in Hannover genau, gibt's
ist kein Bier, ist keine Handwerkskunst, ne?
In Hannover gibt es.
Was kommt daher? Oettinger, die große Brauerei von Deutschland und das schmeckt dann? Oder ist es noch schön, wirklich die Hausbrauerei, die in der Altstadt noch selbst braut?
Du hast dir diese Frage selbst eingebrockt.
Okay, Hannover, sollen wir es so stehen lassen?
Ich habe doch schon beantwortet. Hannover, ja.
Okay.
Definitiv. Ja.
Gut. Kommen wir zu der kulinarischen Frage. Kallenberger Pfannenschlag oder doppelt gegarter Schweinebauch?
Doppelt gegarter Schweinebauch, natürlich.
Ja, kennst du Kallenberger Pfannenschlag?
Das heißt nicht Kallenberger, sondern Kallenberger Pfannenschlag.
Du kennst es wirklich?
Okay. Ja, kenne ich. Ja.
Ich kannte es nicht. Ich musste echt googeln, lokale Spezialitäten in Hannover. Mhm. Und ich habe nicht das genommen, was mir jetzt gar nichts sagt.
Ja, ein Kallenberger Pfannenschlag und dazu eine Lütjelage.
Okay. Was ist Kallenberger Pfannenschlag? Ich habe es nämlich wieder vergessen.
Das ist so eine Art Fleischgericht. Das ist so eine Art Fleischgericht. So eigentlich so ein Fleisch.
Also mit Grütze, oder?
Genau, so eine Art Grützwurst.
Ja. Genau.
Ja. Ist aber sehr traditionell und die meisten jungen Leute heutzutage würden das auch nicht mehr essen. Und das ist ganz ehrlich, das ist auch eher eine Sache, die nicht, ich bin ja im Norden Hannovers groß geworden. Das ist eher so eine Sache Richtung Deister, Kahlenberg, südliches Hannover. Aber das würdest du nicht verstehen.
Das verstehe ich auch nicht. Doppelgegarter Schweinebauch verstehe ich da so umso besser. Also chinesische Küche, one of your favorite.
Ganz genau.
Sehr gut. Alster oder Elbe?
Alster. Ich wohne hier, ich bin, weiß nicht, 200 Meter von der Außenalster entfernt.
Herr Otremba fand die Elbe interessanter.
Wer fand die Elbe interessanter?
Herr Otremba.
Das macht nichts.
Genau.
Das macht nichts.
Das wie sagst du so schön? Den schönsten Jeck. Ort in Hamburg wäre der Hafen.
Jeder Jeck ist anders, ne?
Und du lieber so einen kleinen, ruhigen, stillen See.
Der schönste Innenstadtsee Deutschlands.
Hannover hat doch auch einen großen, oder?
Ja, den Maschsee. Den haben die Nazis ausgehoben.
Ah, okay.
Darf man das gut finden, dass die das gemacht haben? Also der Maschsee ist wirklich sehr
beliebt
schön.
In Hannover?
Ja, natürlich. Der ist mitten in der Stadt. Das Rathaus liegt am Maschsee. Aber wie gesagt, der wurde halt von den Nazis ausgehoben und von Zwangsarbeitern redet man heutzutage nicht mehr so gern drüber. Ja. Aber es ist ein schöner See.
Ja. Du hast öfters mal erwähnt, dass es eine Glaubensfrage ist im Norden. Nord- oder Ostsee?
Nordsee natürlich. Ja. die wilde Nordsee, das Wattenmeer, St. Peter-Ording, Dünen, Schafe, die auf den Dünen rumlaufen, Wind durch die Haare wehen lassen. Wunderbar.
Und Ostsee ist mir Familie.
Bitte?
Familie und Urlaub.
Nee, die Nordsee ist für alle möglichen Arten von Urlaub gute. Wirklich. Mhm. Die Ostsee ist nett. Die Nordsee ist gigantisch. Ja.
Nett kann auch sehr positiv gemeint sein.
Mach weiter, Sven.
Wir bleiben in Hamburg. Schanze oder Roter Baum? Oder Schanze oder du wohnst Uhlenhorst, Winterhude, was ja auch so ein bisschen nett ist.
Jetzt muss ich mir eins von dreien aussuchen. Ich fühle mich ganz wohl, wo ich hier oben bin, hier oben in Winterhude.
Ja?
Ja. Okay. Fühle ich mich sehr wohl.
Geht man dann überhaupt noch in die Schanze oder?
Doch. Das macht man nochmal.
Ja?
Ja.
Wenn man ganz crazy ist. Ne? Mhm. Fancy Cocktail auf einer Dachterrasse oder Dosenbier am Hafen? Dabei Hafen würde ich jetzt mal weglassen, Dosenbier an der Alster. Aber auch da gibt es die Fancy Cocktails. Nee, bleiben wir bei Fancy Cocktail auf der Dachterrasse oder Dosenbier am Hafen.
Du siehst, diese Schnellfragerunde funktioniert nur, wenn wir sie zusammen machen. Ne? Du verzettelst dich gerade völlig.
Ja. Nein, ich will ja auch, ja. Ich finde die, übrigens das noch, ich finde die Schnellfragerunde wirklich sehr interessant, weil man da nochmal ganz andere Aspekte, ganz andere Dinge von unseren Gästen kennenlernt. Und ich will das auch immer, dass es noch so ein bisschen begründet wird. Also ich finde nicht schlimmer, wenn man das dann einfach nur so ganz schnell abhackt.
Du kennst meine Affinität zum Hamburger Hafen, den ich auch sehr liebe. Also ein Bier unten am Hafen, gibt es nichts Besseres. Am besten im Barkenhafen. Ne? Aber das ist ein anderes Thema.
Oh, das habe ich richtig oben gesagt, ne? Habe ich Barkenhafen, Barkennest? Ja, doch. Aber das war richtig, ne? Da bist du gerne.
Da bin ich gerne, ja.
Ja, kann man ja sagen. 5 Sterne oder Airbnb?
Oh, definitiv 5 Sterne.
Ja?
Ja, ja. Ich habe ja in China lange im Hotel gelebt, mehrere Jahre. Ich habe fast 5 Jahre im Hotel gelebt. Vier, fünf Jahre, wirklich. Und das hat schon seine Vorzüge. Airbnb, ja. Ich habe das mal ausprobiert, aber. Ja, habe ich schon mal gemacht, aber ich im Zweifelsfall lieber das Hotel.
Okay. Jetzt eine Frage, die ich vielleicht auch schneiden muss. Betrunken Fahrradfahren oder Taxi? Und jetzt mal gucken, ob du ehrlich antwortest.
Ich würde natürlich betrunken niemals Fahrrad fahren, sondern mich ins Taxi setzen.
Okay.
Ja. Nächste Frage.
FVW oder Manager-Magazin?
Nee, die FVW, die würde ich schon. Obwohl Manager-Magazin, ach, weiß nicht. Ja.
Also die Frage geht, Tourismus treu bleiben oder ein bisschen den Tourismus verlassen. Das war so der Hintergrund eigentlich.
Wir werden sehen, was die Zukunft bringt. Wir werden sehen. Ich bin ja mit meiner China-Ausrichtung in der Touristik, das ist ja schon eine ziemliche Nische. Wir werden sehen. Ja. Wir werden sehen.
Und auch die letzte Frage. Die kannst du dir sicherlich denken.
Weg.
China wobei ich dann muss, als erstes?
Ach, wobei ich wirklich gestehen muss, ich bin ja wirklich in jungen Jahren aus Deutschland, kann man sagen, fast abgehauen ins Ausland zum Studieren. Und als ich dann zurückgekommen bin, vor fast 7 Jahren nach Deutschland, ich habe es wirklich genossen, auch Deutschland für mich wieder ein bisschen wieder zu entdecken und bin auch jetzt nachdem ich schon einige Jahre in Hamburg war, auch jetzt richtig in Hamburg angekommen und eigentlich kann man auch in Deutschland ganz wunderbar Urlaub machen.
Erzähl doch nochmal die Geschichte, dass du jetzt ein Fahrrad gekauft hast und jetzt mit dem Fahrrad durch Hamburg fährst und dadurch Hamburg nochmal von ganz anderen Ecken und Seiten kennengelernt hast.
Hast du doch gerade schon erzählt. Danke, Sven.
Okay, lieber Andi, du hast es geschafft. Wie war's?
Furchtbar.
Echt?
Nein, es war
also, auf welcher Seite sitzt du lieber?
Du, das ist schon, also Hut ab vor unseren Gästen, dass die das über sich ergehen lassen. Ne? Das ist schon intensiv, diese Frage.
Weil man muss ja schon sagen, auch die Gäste wissen eigentlich nicht, also die wissen so ein bisschen was wir ansprechen wollen, aber die konkreten Fragestellungen haben Sie eigentlich keine Ahnung.
Ja, also ich bin es ja gewohnt, auch durch deine hervorragende Pressearbeit in den vergangenen Jahren auch öfter mal interviewt zu werden. Ich war in China als Langnase in der Führungsspitze eines großen Konzerns, wurde mir auch öfter mal eine Kamera ins Gesicht gehalten, aber das ist schon, das war schon eine relativ intensive Stunde gerade mit dir. Muss ich sagen. Aber es macht Spaß und ich mag auch dieses Podcast-Format und ich habe auch die Sachen in den letzten Jahren, wo mal die Radio-Interviews waren und so weiter, ein ganz besonders schönes vor ein paar Jahren, was du organisiert hattest mit Ingo Lorenz bei Radio Paradiso, der jetzt mittlerweile bei der Ostseewelle, glaube ich, Programmdirektor ist. Da haben wir 2 Stunden eine Sendung gemacht, nur über China. Mir wahnsinnig viel Spaß gemacht. Ich habe ja selbst in ganz, ganz jungen Jahren, bevor ich studiert habe, auch mal beim Radio gearbeitet. Also deswegen macht mir das auch Spaß, so dieses Format Podcast und
ja.
Sehr spannend.
Ich hoffe, man merkt es dir auch an oder die Hörer merken es uns an, wie viel Spaß uns der Podcast macht. Also ich glaube schon, dass man merkt, dass es uns Spaß macht
und ja,
dass wir da auch ein bisschen Zeit investieren.
So, dann kannst du jetzt die Abmoderation noch machen, Herr Hauptmoderator.
Ich würde gerne mal unseren Gast fragen, ob er schon unsere Instagram-Kanal und unsere Facebook-Seite kennt und ob er die dann bei unseren Hörern anpreisen möchte. Oder soll ich es diesmal machen?
Ich kann das gerne machen. Also der Hin-
das
und ist, Weg
das Podcast. Das, du musst das einfach machen. Ich finde, das gehört zu dir.
Na gut, wenn das dazu gehört. Also, liebe Zuhörer, wenn ihr Fragen, Kommentare, Anmerkungen oder sonst irgendwas habt, wenn ihr sagen wollt, wie toll diese Folge von Hin und Weg war, dann könnt ihr uns auf Instagram oder Facebook eine Nachricht schreiben. Wir sind zu finden unter Hin und Weg Podcast auf Instagram und Facebook jeweils. Dort gibt es auch Bilder von uns, Posts zu den aktuellen Folgen. Ja, und wir würden uns sehr freuen, wenn ihr nächste Woche wieder dabei seid bei Hin und Weg, der Reisepodcast mit Sven Meyer und
Andi Jans, heute zu Gast.
Danke, lieber Sven.
Vielen lieben Dank, Andi.
Jetzt
bist du frei.
So, und jetzt
so, vielen lieben Dank.
Mach's gut. Danke, ciao.